Ich habe mich richtig gefreut, wieder einmal zu euch zu kommen. Und wo wir da so hergelaufen sind am 9. Und die Musik spielt schon im Hintergrund und du kommst in den Saal rein und es ist schon Vollgas, Lobpreis. Das ist so genial. Müsst ihr mal machen, wenn ihr zu früh wach sind. Einfach schon früher da sein und schon mal eine Runde mit Lobpreisen. Wir sind im Moment in Ostern einer längeren Psalmenserie dran. Und wenn es etwas gibt, wo uns in diesen Psalmen so stark entgegengekommen ist, dann ist es, dass Psalmen so voll durchdrängt sind von Ehrlichkeit. Wie so ein Schwamm, der vollgesogen ist. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig viel rauskommt. So durchdrängt sind Psalmen von Ehrlichkeit. Und vielleicht denkst du jetzt, natürlich sind sie das. Die ganze Bibel ist ehrlich. Oder du denkst, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es tut so gut, wie befreiend ehrlich Psalmen sind. Und ich glaube, wahrscheinlich ist uns die Ehrlichkeit so tröpfchenweise uns immer mal wieder bewusst gewesen. Aber heute reden wir davon, dass sie nicht nur so tröpfchenweise ehrlich sind, sondern dass sie triefend voll sind von Ehrlichkeit. Und wenn man da ein bisschen druckt, dann kommt noch mehr raus. Zum einen oder anderen Thema. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Grundlage, wenn wir uns an Psalmen hermachen. Ihren tiefsten Schatz entdecken wir vor allem dann, wenn wir ein bisschen dranbleiben. Wenn wir nicht gerade beim Oberflächlichen weitergehen. Wenn wir sagen, lass uns da noch ein bisschen drücken, da muss es noch mehr drin haben, weil Gott noch mehr drin hineingelegt hat. Durchdrängt von Ehrlichkeit. Ich möchte gerade von Anfang an verraten, was mir dabei am schwersten fällt. Immer dann, wenn für meinen Kopf etwas so wie eine Wiederholung aussieht, also wie etwas, wie ich doch schon 7-mal gelesen habe, dann versucht er mich dazu zu bringen, schnell weiterzugehen. Ich meine, Wiederholungen sind doch langweilig. Und ich vergesse zu drucken, vergesse zu schauen, ob dann noch mehr mir aus dem Wort Gottes entgegenkäme. Aber meistens wäre dort noch mehr drin. Bei den Psalmen Besonderes, weil genau das hebräische Denken so funktioniert, so kreisend an eine Sache hergehend, so wiederholend, langsam tiefer tauchend. Meistens wäre da noch mehr drin, wenn wir uns die Zeit nehmen, ein bisschen zu drucken und zu schauen, was da noch mehr drin vorkommt. Und so geht es uns auch mit dem heutigen Psalm. Psalm 13, ich habe ein paar Versionen auf die Stühle gelegt. Vielleicht habt ihr auch eure eigene Bibel dabei, die ihr könnt aufschlagen könnt, digital oder ausgedruckt. Es lohnt sich, die irgendwo in der Nähe zu haben. Unser heutiger Psalm fängt auch mit so einer altbekannten Frage an. Wie lange noch her willst du mich vergessen? Etwa für immer. Und jetzt können wir sagen, schon ein paar Mal gehört, kennen wir. Nicht nur der Psalm redet von dem. Also weiter. Nächste Aussage. Oder wir bleiben da stehen und drücken den mal ein bisschen. Und merken, dass das eigentlich eine ziemlich deftige Frage ist. Weil immer wenn es heisst, dass Gott vergisst, haben wir ein grösseres Problem. Weil an der Tatsache, dass Gott nicht vergisst, hängt so viel. Zum Beispiel unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Theologie, dass am Schluss von der Zeit ein gerechtes Gericht stattfinden wird. Das geht nur, wenn Gott eben nicht vergisst. Und jetzt kommt der David und sagt, Gott, du bist am Vergessen. Du vergisst nicht nur Ereignisse, du vergisst sogar Menschen. So wahr ich David heute den Psalm schreibe, so fühle ich. Das ist mein tiefstes Innenleben. Du hast mich vergessen. Das ist die eine Seite der Medaille. So geht es dem Schreiber von dem Psalm, David. Und wenn wir uns jetzt schon ein bisschen mehr mit den Psalmen auseinandergesetzt haben, dann wissen wir, dass es in den Psalmen nicht nur um den Autor geht. sondern immer auch um Jesus. Psalmen beschreiben auf weiten Strecken, wie so eine prophetische Biografie, das Leben von Jesus. Ich habe leider heute nicht genug Zeit, um das auch auszuführen, aber wenn du das zuerst mal hörst, kannst du nachher gerne auf mich zukommen und kann dir noch einen Link schicken, wo du die Predigt zu diesem Thema hörst, wie die Psalmen das Leben von Jesus beschreiben. Und Jesus hat Psalmen gesungen, zu seinen tiefsten Gebet gemacht. Und damit entdecken wir in den Psalmen, in der Autobiografie von Jesus, auch immer wieder so einen Blick von seinem Herz, einen Blick in sein Innenleben. Wir entdecken in den Psalmen, wie Jesus gefühlt hat, wie er gebetet hat, wie er gedacht hat. Und er schwamm drucken und nicht einfach weitergehen können und sagen, wir überlegen uns mal, wenn wir so einen Psalm lesen, in welchem Moment das, was in dem Psalm vorkommt, Jesus das erlebt hat. Jesus das zu seinem Gebet gemacht hat. Und wenn wir das heute Morgen bei unserem Psalm 13 mal machen und uns fragen, in welchem Moment hat Jesus sich genau das gebetet? Sich genau die Frage gestellt, Herr, wie lange willst du mich eigentlich noch vergessen? Dann landen wir wahrscheinlich genau irgendwo in der Passionszeit. Irgendwo in der Zeit zwischen Garten Gethsemane und dem Kreuz. Wo wir jetzt so auf dem Weg dazu sind in der nächsten Woche. Wo das genau das Gefühl von Jesus widerspiegelt. Und bevor ich jetzt den Gedanken vertiefen möchte, müssen wir noch ein kleines Detail an diesem Text anschauen. Da heisst es nämlich, vielleicht ist dir einer aufgefallen, Herr, wie lange willst du mich vergessen? Es steht leider nicht ganz in allen deutschen Übersetzungen so, aber immerhin 8 von 11 haben sie so übersetzt und das kleine Wörtli willst trifft die Wortbedeutung aus dem Hebräischen wirklich am brillantesten. So Herz ist, Herr, wie lange noch willst du mich vergessen? Macht es jetzt nicht gerade einfacher, oder? Jetzt haben wir scheinbar mit einem Gott zu tun, der nicht nur einfach vergesslich geworden wäre, sondern der sich bewusst abwendet. Vom David, der das schreibt. Von Jesus, der das betet. Macht es nicht gerade einfacher. Fordert uns raus, wenn wir da ein bisschen drücken und dranbleiben. Aber an diesem Punkt haben wir zum Glück einen riesen Vorteil gegenüber den ersten Lesern der Psalmen, dass wir das Neue Testament haben, das uns hilft, das auch einzuordnen. In der Evangelien wird beschrieben, wie Jesus die Schuld von uns Menschen auf sich nimmt. Und in dem Moment, wo er das macht, wo unsere Schuld auf ihm lastet, kann der heilige Gott, der nichts mit Sünden zu tun haben und zum Glück nichts mit Sünden zu tun haben, auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er muss sich abwenden. Und in dem Psalm 13 sehen wir jetzt die Not, die sie Jesus ausgelöst hat. Wie er sich gefühlt hat, wo sein Vater sich sogar von ihm abwendet, wegen unserer Schuld. Wie lange noch willst du mich vergessen? Und der Psalm setzt gerade noch mal so einen oben drauf. Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herz tragen? Jesus hat Trauer am Kreuz, dass er die Beziehung zum Vater nicht mehr hatte in dem Moment. Jesus hat Trauer in der Passionszeit. Kummer in seinem Herz gehabt, wie die Stadt Jerusalem, wie die Menschen brüllen, die so nichts von ihm wissen wollen. Und dann die letzte Frage, schlage ich die gleiche Kerbe. Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabschauen? Wie lange noch darf die Schande von dieser Dornenkrone auf mir liegen? Und wenn wir das so vor Augen haben, dann können wir es wieder mal nur staunen. Auch gerade besonders in dieser Woche, wo wir jetzt eben auf Karfreitag und Ostern zugehen. Staunen, dass Jesus das alles freiwillig auf sich genommen hat. Dass ihm so entscheidend wichtig ist, dass wir die Möglichkeit wieder haben, den Weg zu seinem Vater zu finden. Dass der Weg frei wird. Was für eine Liebe, dass er sich diesen Gefühl ausgesetzt hat. Manchmal, wenn ich dann so am Drucken bin, wenn ich mich dann endlich überwunden habe, nicht zu denken, es sei eine Wiederholung, dann kann es sein, dass es einfach so wie von selber weiterfließt. Plötzlich springen einem Sachen an, plötzlich leidet uns Gott etwas aufs Herz. Als ich die Frage so von mir hatte, hat mich etwas angesprungen, was ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe. Mir ist angeklungen, hey, da haben wir reife Gottesmänner von uns. Der David, der das geschrieben hat, das Lied. Und Jesus, der das zu seinem Gebet macht. Ich meine, reifer als Jesus können wir nicht werden. Und die reifen Gottesmänner, die stellen Fragen. Und zwar so intensive, deftige Fragen vom Leben, nicht schön geredet. Und wenn ich das so von mir hatte, so die ganze Aufzählung, ist mir bewusst geworden. Es ist okay, wenn auch wir Fragen haben. Es ist okay, wenn wir in diesen Fragen unser Unverständnis aussprechen. Und einfach mal Gott vor die Füße knallen. Ich kann es nicht schöner sagen. Vor die Füße knallen und sagen, Gott, warum vergisst du mich? Was soll das? Schließlich müssen wir nicht fremder sein, als Jesus selber war. Nicht fremder sein, als ein Mann wie der David war. Ich darf offene Fragen haben, schwierige Fragen in meinem Leben. Wegen dem bin ich kein schlechterer Christ. Und ich darf sie stellen und aussprechen und sie regelrecht Gott vor die Füße schmettern. Jetzt ist Fragen stellen in der heutigen Zeit etwas ziemlich Populäres. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass es so verschiedene Arten von Fragen gibt. Dass man Fragen auf verschiedene Arten stellen kann. Ich habe mal so 4 Kategorien mitgebracht. Da gibt es zuerst mal so die ich die unlösbaren Fragen nenne. Ich habe immer mal wieder mit Menschen zu tun, die extra genau nur die theologische Frage stellen, wo sie exakt wissen, dass es keine Antwort gibt. Ihr Ziel ist nicht, eine Antwort überzukommen. Ihr Ziel ist, Gott so fernzuhalten von ihrem Leben wie möglich. Und dann redet sie mit mir, stellt sie diese Fragen und am Schluss kommen wir zu dem Punkt, wo sie sagen, Chris, ich habe es gesagt, das mit dem Gott macht keinen Sinn. Unlösbare Fragen. Dann haben wir eine zweite Kategorie. Ich nenne die mal Instant-Fragen. Wie so ein Superpäckchen, so ein Instant-Superpäckchen, oder? In 3 Minuten beantwortet. Einmal in die Pfanne tun, ein bisschen umrühren und zack, haben wir die richtige Antwort. Und manchmal suchen wir ja so schnelle Antworten auf unsere Fragen. Manchmal werden sie uns aber auch einfach aufgezwungen. Ich habe so das Gefühl, dass die Kategorie von diesen Instant-Fragen und auch Instant-Antworten in unseren christlichen Kreisen manchmal ungesund fest verbreitet ist. Wir sind manchmal so schnell in eine Antwort gegeben. Und weißt du, meistens sind die Antworten ja gar nicht falsch, sondern sogar theologisch korrekt. Aber trotzdem einfach unpassend. Nicht das, was das Gegenüber im Moment braucht. Stell dir vor, du bist mit einem Autolernfahrer auf der Autobahn, Vollgas unterwegs, und er fragt dich, oh, wo ist schon wieder die Bremse, links oder rechts? Und du antwortest ihm, Seite 43 im Handbuch, es lohnt sich, das Handbuch zu studieren. Du hast recht mit dieser Antwort, die ist korrekt. Aber jeder von uns lacht jetzt. Es ist nicht das, was der Mensch in dem Moment braucht. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen mit Fragen, tiefen Fragen, so oberflächlich um. Und geben einfach eine schnelle Antwort, die möglicherweise korrekt ist. Aber ein Mensch nicht das gibt, was er braucht. Dann haben wir die antwortlose Frage. Und ich glaube, dass die ungesunde Abkürzung, die ich jetzt noch ein bisschen skizziert habe, dass die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass unsere postmoderne Zeit die dritte Kategorie bevorzugt. Da gibt es ganz viele Menschen und Denker und auch wissenschaftliche postmoderne Denker da draussen, die sagen, vergiss das mit den Antworten. Ich habe lieber Fragen als Antworten. Sie stellen Fragen um den Fragenwillen. Und vielleicht sind wir in der Geschichte da nicht ganz unschuldig, weil so oft mit lieblosen Antworten um sich geworfen worden ist. Und wenn sie lieber fragen als antworten. Und jetzt kommen wir zu der vierten Kategorie. Ich glaube, die entdecken wir ja aus dem Psalm. Der Psalm 13 lehrt uns, Fragen ehrlich hoffend zu stellen. Wenn wir die Fragen so anschauen, die da im ersten Abschnitt von dem Psalm drin sind, dann sind die so existenziell. Im David wäre es nicht in den Sinn gekommen, zu sagen, komm mit einer Antwort, ich habe sie zwar gestellt, aber ja, keine Antwort. Nein, der David will eine Antwort. Jesus, wenn er sagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sehnt er sich, dass die Beziehung wieder zustande kommt, dass Gott ihm antwortet. Und zwar nicht auf die Schnelle, sondern in der ganzen Tiefe von seinem ganzen Wesen. Ehrlich hoffende Fragen wollen auf jeden Fall eine Antwort. Egal, ob es einen Weg braucht, egal, ob es einen Prozess braucht. Und also Psalm stellt die Frage so ehrlich hoffend. Hoffentlich gibt es eine Antwort. Hoffentlich darf ich wieder zurückfinden zum Glauben. Hoffentlich wird mein Glauben am Schluss gestärkt sein. Wir werden sehen, am Ende von unserem Psalm, werden wir bei dem Glauben landen. Ich aber vertraue auf deine Gnade. So heisst es ganz am Schluss. Aber bis dort ist es ein Weg. Und bis dort darf es ein Weg sein. Wenn wir mal den ganzen Psalm so als Ganzes in den Blick nehmen, könnten wir ihn so zusammenfassen, dass der Psalm 13 uns lehrt, dass ein reifes Leben ein Leben ist, das von ehrlichen Fragen durchdrängt ist. Ein Leben, das wohler wird. Ein Leben, wo wir unterwegs sind mit dem Jesus. Es ist nicht ein Leben, wo wir keine Fragen mehr haben. Nicht ein Leben, wo wir uns alles erklären können und wo wir Gott immer verstehen. Sondern ein Leben, wo von dieser Ehrlichkeit durchdrängt ist. Von dieser Ehrlichkeit in unserer Beziehung zu ihm und auch zueinander. Ich meine, eigentlich könnte man jetzt sagen, jetzt machen wir einen Punkt, ist gut gewesen, der Psalm hat uns einiges mitgegeben. Oder wir nehmen eben den Schwamm und drucken ihn an und sagen, hey, da hat es noch extrem viel mehr drin. Wenn wir da ein bisschen drucken, da wird uns noch einiges entgegenkommen. Das möchten wir heute Morgen machen. Noch ein bisschen mehr Druck an diesem Psalm. Die Zeit nehmen wir uns. Unser Psalm hat nämlich 3 Strophen. Und jede von diesen Strophen macht eine unterschiedliche Aussage über das Leben, das von Ehrlichkeit durchdrängt ist. In der Strophe 1, wo wir jetzt schon mit drin sind, geht es darum, eben ehrlich zu fragen. Strophe 2 macht dann den Sprung weiter, ehrlich bitte, ehrlich zu beten. Und in der Strophe 3 handelt es vom mutigen Glauben. Da möchten wir jetzt ein bisschen dran rumdrücken. Und unser Psalm hat gleichzeitig 3 Dimensionen, wo die Fragen drin hineingehen. Fragen zu Gott, Fragen zu sich selber, und Fragen zu unserem Umfeld. Und vielleicht kommen dir die 3 Dimensionen bekannt vor. Es sind die gleichen, die Jesus auch später erwähnt, wenn er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird. Matthäus 12, 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in all die 3 Dimensionen inne, von unserem Sein, von unserem Menschsein, von unserem Miteinander, von unseren Beziehungen, in all die 3 Dimensionen inne, redet jetzt der Psalm. Und zwar ganz eindrücklich, wenn man da ein bisschen rumdrückt und schaut, was da noch rauskommt. Ich möchte die erste Strophe nochmal vorlesen. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer. Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Und jetzt können wir die Sachen, die Aussagen aus der ersten Strophe nehmen und wie so eine Tabelle füllen, wo so die Kategorien beinhaltet. Zu Gott, wie lange noch möchtest du mich ignorieren? Gott. Wie lange noch muss ich unter dieser tiefen Traurigkeit leiden? Der schwere Kummer in meinem Herz tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabschauen? Wir haben in allen von diesen drei Beziehungsebenen so eine enorme Ehrlichkeit. Und manchmal frage ich mich dann, wie oft habe ich das Gefühl, dass ich es nicht nötig habe, so ehrlich zu sein. Wie oft haben wir das Gefühl, dass wir es nicht nötig haben, so ehrlich zu sein. Nicht nötig haben, über unsere Gefühle nachzudenken, über unsere Gefühle zu reden. Ja, schon gar nicht in der Kirche. Schon gar nicht mit meinen Glaubensgeschwistern. Ich meine, Hilfe, wenn die wüssten, dass ich eine Glaubenskrise habe. Wie würde ich denn da stehen vor meinen Mitmenschen? Wenn die wüssten, dass ich das Gefühl habe, Gott ignoriert mich. Oder ich spüre im Moment nicht. Und ich finde es so befreiend zu sehen, dass der David und Jesus die Gefühle so fadengrad ehrlich zum Ausdruck bringen. Für sie scheint das keine Schwäche zu sein. Im Gegenteil. Sie bringen auf den Punkt, dass es ein Ausdruck von einem reifen, ehrlichen Glaubensleben ist, wenn ich meine Fragen und Gefühle so auf den Punkt bringe. Auch in anderen Psalmen entdecken wir das. Wie entscheidend es ist, unsere Gefühle eben nicht einfach zu verbergen, zu verdrängen, in uns hineinzufressen. Der Psalm 39, kannst du noch mal ganz lesen daheim, ich habe nur einen kurzen Ausschnitt dabei. Der versucht der Autor, nämlich genau das zu machen, seine Gefühle zu verbergen. Das heisst, also verstummte ich und sagte kein Wort mehr. Ich fraß den Kummer in mich hinein. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto tiefer geriet ich in Verzweiflung. Und dann geht's weiter. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Schließlich platzte es aus mir heraus. Und erst, wenn er seine Emotionen benennt, wenn er sie mit Gott bespricht, vor Gott ordnet, fängt er so einen Weg an, wo er die Sachen langsam kann anfangen einordnen. Und ja, es gibt Religionen, die sagen, Emotionen sind negativ. Wo das Ziel ist, die Emotionen zu überwinden. Aber Psalmen lehren uns genau das Gegenteil. Da geht es darum, sie zum Ausdruck zu bringen. In der tiefen Ehrlichkeit. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du einen Ort oder einen Weg, wo du ehrlich zum Ausdruck bringen kannst, was in dir drin vorgeht? Wo du deine Fragen und Gefühle ehrlich aussprechen kannst? Vor dir selber? Vor Gott? Am besten auch vor einem Mitmensch, wo du vertrauen kannst. Hast du so einen Ort? Die erste Strophe von dem Psalm lädt uns ein, dringendst so einen Ort zu suchen. Wir können ehrlich werden in unseren Fragen, in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen, wo wir die ehrlich zum Ausdruck bringen können. Und jetzt kommt die zweite Strophe. Und die setzt eigentlich gerade nochmal so einen oben drauf. Also ist nochmal eine ganze Ladung drin in dieser zweiten Strophe. Da geht es darum, ehrlich zu beten. Und ich meine, die brennende Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen können, was ist ein ehrliches Gebet? Und schon nur bei dieser Frage können wir ehrlicher oder weniger ehrlich sein, was ein ehrliches Gebet ist. Lesen wir die Strophe mal ab Vers 4. Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lasse meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Totschlaf sinke. Meine Feinde sollen nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich meinen Halt verliere. Wenn wir jetzt genau in die Strophe hineintauchen, merken wir, dass sie in der gleichen Kategorie, wie wir vorhin gesehen haben, ins Bitten kommen. So die erste Bitte, Bitte beachte mich wieder, Gott. Schau doch an und antworte mir. Und schon da sehen wir, was es eigentlich heisst, ehrlich zu beten. Ich meine, David hätte ja können sagen, okay, ich frage jetzt ehrlich, Gott, wie lange ignorierst du mich? Und dann hat er vielleicht innerlich gedacht, jetzt muss ich aber schon wieder ein bisschen frommer sein. Und dann hat er gebeten, Gott, lass dein Reich wachsen. Und verstehe mich nicht falsch. Es ist eine gute Bitte, wenn man darum betet, dass das Reich Gottes wachsen soll. Aber ehrlich beten heisst an dieser Stelle, die Bitte fließt aus dieser innersten Frage raus. Aus der Emotion, die vorausgegangen ist. Wend dich mir wieder zu, Gott. Das ist meine Sehnsucht. Ich will nicht mehr als das. Wend dich mir wieder zu. Beacht mich wieder. Und die Art von Beten ist darum ehrlich, weil sie durch die Frage, durch das Innerste vom Mensch bestimmt ist, wo da vorausgegangen ist. Wie gesagt, das andere ist nicht grundsätzlich falsch. Aber manchmal ein bisschen unehrlich, wenn man einfach nur so für die grosse Linie betet und uns selber ignoriert dabei. Und ich leide manchmal daran, wenn ich in der Seelsorge miterlebe, was das mit sich bringen kann. Wenn man nur richtig anstatt ehrlich betet. Ich habe eine junge Person im Kopf, nennen wir ihn Adrian. Der Adrian hat sehr früh ein Geschwisterte verloren. Und seine tiefgläubigen Eltern, und ich kenne sie und ich schätze sie sehr, haben natürlich Fragen gehabt, immens viele Fragen gehabt, Gott. Die haben manchmal sogar ausgesprochen. Aber ihre Gebete haben nie davon gehandelt. Und für sie mag das gestummen haben, ganz sicher. Aber der Adrian hat darunter gelitten. Darunter gelitten, dass man mit dem Gott nicht ehrlich sein kann. Das, was ihn bewegt, auch in ein Gebet ummünzen und umformulieren. Ehrlich sein im Gebet. Und umgekehrt kann ich auch sagen, es ist so anziehend. Für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es ist so anziehend, wenn unsere christlichen und auch nicht christlichen Freunde erleben, wie ehrlich wir mit dem Gott unterwegs sein können. Der Psalm geht jetzt nach dem Muster weiter. Es folgt Bitte um Mut und Kraft. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten. Und das mit den leuchtenden Augen ist so ein Bild, wo Psalmen ja voll davon sind, von so Bildern. Ein Bild, wieder zu physischer Kraft zu kommen. Zu körperlicher Kraft zu kommen. Körperlich wiederhergestellt zu werden. Es gibt so eine Szene im Leben von David, wo er fast am Verhungern ist. Und er kommt mit seinem Heer in den Tempel und dann essen sie die Schaubrot. Und dort heisst es nachher, seine Augen haben wieder geleuchtet. Sie sind körperlich fast gestorben und verhungert gewesen und haben jetzt einfach die Nahrung geistlich und körperlich physisch bekommen. Und seine Augen haben wieder geleuchtet. Er hat die Kraft und den Mut wieder bekommen. Und wieder die Bitte passt zu der Frage, die vorher war. Verwandle meine Trauer in Mut. Verwandle meinen Kummer in Kraft. Und beim Dritten. Meine Feinde sollen nicht mehr auf mich herabschauen. Bitte sorge dafür, dass er keinen Grund mehr hat. Der Scham soll nicht mehr über meinem Leben stehen. Vielleicht spüren wir etwas von dem. Dass die Bitten so ehrlich sind, weil sie so ganz konkret Bezug nehmen auf das, was vorher war. Auf die Wirklichkeit, die einfach da ist. Und aus ihnen, aus diesem ehrlichen Gefühl, eine ehrliche Bitte wird. Und vielleicht bist du schon sehr gut in dem. Dann mach weiter. Bleib unbedingt dran. Vielleicht denkst du jetzt irgendwie auch, ja, du hast ja vielleicht schon ein bisschen recht, aber das kann es doch irgendwie nicht sein. Christen sollten doch vor allem mit einer göttlichen Perspektive beten, so mit einer Vollmacht vom Heiligen Geist, so seine göttlichen Worte aussprechen. Und dann sage ich, ja, natürlich, ja, das auch. Aber wenn man Psalmen durchforscht, dann merkt man immer, dass es immer einer oben drauf ist. Und nicht als Ersatz, nicht um die beiden Sachen gegeneinander auszuspielen. Wir haben so viele Psalmen, wo wir sehen, wie die Menschen an diesem Punkt starten, wenn David zuerst seine ehrlichen Gefühle von Gott ausbreitet, ehrliche Gebete daraus macht und irgendwo auf dem Weg, wo manchmal auch lang geht, dann natürlich an dem Punkt landet, wo er einfach auch um die Größe vom Reich Gottes betet und die richtigen und wichtigen theologischen Gebete auch vor Gott bringt. Aber immer als einer obendrauf. Nicht, dass wir unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse vergessen und streichen. Und als ich ein anderes Mal an einem anderen Ort über das geredet habe, in einer Jugendgruppe, ist so die Frage aufgeploppt, ja, was ist, wenn meine Motive falsch sind? Ja, was ist, wenn mein Hauptanliegen ist, in meinem Leben so einen knallroten Ferrari zu besitzen, der 250 fährt? Wenn das mein Wichtigste ist? Gute Frage, oder? Die Jungen getraut sich manchmal, noch so Fragen zu stellen. Und das ist was? Wenn das wirklich dein innerste Bedürfnis ist, du musst vielleicht ehrlicherweise mal beten. Und zwar ernst und ehrlich beten. Ich bin überzeugt, Gott kann umgehen mit so einer Bitte. Gott kann auch mit Bitten, die wir als sehr egoistisch finden würden, sehr, sehr gut umgehen. Bitte sie mal. Schau mal, was passiert. Wichtig ist einfach, dass du weißt, der Psalm verspricht uns nicht, dass alle Bitten 1-2 erfüllt werden. Garantie ist eine andere, die Psalmen uns immer wieder geben. Garantie ist, so sicher wie Jesus auferstanden ist, so sicher wird es irgendwo gut kommen in unserem Leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Die Garantie haben wir. Aber nicht, dass ihr die einzelne Bitte 1-2 erfüllt wird. Das heisst aber nicht, dass wir sie nicht stellen dürfen. Wir dürfen geradeaus sein. Er kann damit umgehen, das garantiere ich euch. Und so sind wir auch bei unserem Psalm. Die Bitte, wo wir jetzt so genau angeschaut haben, da wissen wir noch nicht, ob die erfüllt worden sind oder nicht. Der David hofft darauf, dass sie erfüllt werden. Glaubt daran, glaubt mutig daran, dass sie erfüllt werden. Und dann sind wir wieder bei dem Dreiklang. Frag ehrlich, bitt ehrlich, glaub mutig. Und ich möchte dir an dieser Stelle vom ehrlichen Beten die Frage mit auf den Weg geben. Hast du dir schon mal überlegt oder schon mal für dich einfach so ein bisschen sortiert, wie ehrlich bist du, wenn du betest? Und ich lade dich jetzt in die Frage nicht vorschnell zu beantworten, da jetzt im Gottesdienst oder nachher mit dem Kaffee. Nimm die Frage mal in die nächste Woche, vielleicht im nächsten Monat. Wie ehrlich sind deine Gebete, wenn du mit Gott redest? Vielleicht kannst du ihn auch herausfordern, dir zu helfen, dann einen Schritt ehrlicher, vielleicht einen Schritt plumper zu werden in deiner Beziehung zu ihm. Und dann mutig zu glauben. Der Psalm endet mit dem mutigen Glauben. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Wenn wir den Schluss von dem Psalm anschauen, die dritte Strophe, dann dürfen wir uns auch eingestehen, dass da Zeitformen und Sprachen nicht ganz so eindeutig sind, wie bei dem Teil, den ich vorgebracht habe. Also da gibt es Ausleger, die sagen, dass zwischen den ersten zwei Strophen und dieser Strophe ganz viel Zeit vergangen ist, Gottes Gebet erhört hat vom David und am Schluss kommt er ins Loben. Solche Ausleger gibt es. Weil es einfach sprachlich gesehen wirklich nicht ganz 100% klar ist. Ich schließe mich aber eher im anderen Verständnis an, das ich vorher schon anklingen lassen habe. Wo auch eine andere Gruppe von Auslegern plädiert dafür. Wo das Lob von dieser dritten Strophe so zeitgleich mit den Fragen und mit dem Beten einordnet. Kurz zusammengefasst, ich verstehe den Satz so. Wir haben mit dem David da jemanden, der betet, wo Gott zutiefst kennt. Wo schon viel Gutes mit Gott erlebt hat in seinem Leben. Und der geht jetzt durch eine taffe Zeit. Also wirklich etwas Existenzielles. Und mitten in dieser Dunkelheit, noch bevor es wieder hell wird, entscheidet er sich weiter zu glauben. Gott Vorschuss zu vertrauen zu geben. So nach dem Motto, ich glaube, dass Gott mein Innerste kennt. Dass er meine Fragen gehört hat. Und gerade will ich ihn kennen, weiß ich, dass er irgendwann reagieren wird. Das ist so die zweite Möglichkeit, den Schluss zu verstehen. Und ich glaube ganz fest, dass wir bei diesem Verständnis näher an dem dran sind, wie der Psalm gemeint ist. Und zwar gibt es zwei Gründe, die noch für das sprechen. Einerseits, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr gross, dass der David zwischen zwei Psalmen geschrieben hätte, wenn das zeitlich auseinanderliegen würde. Und andererseits haben wir in diesem Psalm, und das ist dann das letzte Mal, wo wir versuchen zu drucken und etwas Tiefes rauszuholen, noch eine kleine sprachliche Spezialität. Die hebräische Sprache ist so aufgebaut, dass ich eine Aussage, ich vertraue, mit einem einzelnen Wort ausdrücken kann. Also nicht bei uns ist es ja ich und Vertrauen. Ui, jetzt ist es weggesprungen, nicht so schlimm. Ich und Vertrauen. Und im Hebräischen ist es nur ein Wort. Also dort ist das Personalpronomen ich völlig verschmolzen mit dem Hauptwort Vertrauen. An dem können wir schon sehen, dass der David da sagen will, ich vertraue. Und jetzt das sprachliche Phänomen. In dem Vers hat es trotzdem noch ein zusätzliches Ich. Und das verstärkt die Aussage nochmal gewaltig. Wir müssen das auch eher so in die Richtung übersetzen. Ich aber will vertrauen. Und das ist für mich so die existenzielle Entschlossenheit, die da zum Ausdruck kommt. Ich sehe es noch nicht. Ich habe es vor Gott ausbreitet. Ich habe es Gott vor die Füße geschnallt. Und jetzt entscheide ich mich. Ich will vertrauen. Und so wird der mutige Glaube zu einem wesentlichen Teil von dem reifen und ehrlichen Leben. Von dem Leben, das von Ehrlichkeit durchdrängt ist. Ich will jetzt zum Schluss ein Lied abspielen lassen, wo genau der Psalm nochmal aufgreift, auch auf Englisch. Und wir nehmen uns die Zeit, es geht 3,5 Minuten, wo du einfach deine Gedanken nachgehen kannst. Vielleicht ist es der Moment, wo du Gott sagen möchtest, Gott, ich habe noch ein paar offene Fragen. Fragen über dich. Fragen über den Zustand von meinem Herz. Fragen zu meinem Umfeld. Und Gott, das sind noch ein paar Gefühle, die ich eigentlich schon lange benennen möchte. Ich sagen möchte, dass die bei mir da sind. Dann nimm dir die Zeit während dem Lied. Und vielleicht kommst du auch in den nächsten Tagen so weit, dass du ehrliche Bitte daraus formulierst. Aus dem, was du jetzt einfach gespürt hast und Gott dir ins Herz gelegt hat. Wir hören das Lied und ich schließe nachher mit einem Gebet noch ab. Danke, dass wir so ehrlich sind bei dir. Und auch ehrlich unsere Gefühle von dir aussprechen können. Sachen, die uns zutiefst bewegen, die von den Füßen rühren dürfen, Vater. Du vertraust es. Du weißt eh, wie es aussieht. Und Vater, das möchten wir heute Morgen machen. Vater, du siehst die Not in unserem Leben. Du siehst all die Sachen, die vielleicht unausgesprochen sind, die uns zutiefst beschäftigen, Vater. Und wir möchten es einfach heute Morgen vor dir ausbreiten. Du hast alle Gebete, auch ihr innerliche Gebete gehört. Wir möchten es vor dir ausbreiten und zu dir schreien und dich anflehen, dass du eingreifst. Dass du Veränderungen wirkst in unserem Leben. In unserem tiefsten Innersten. Und Vater, selbst die schwierigsten Fragen sind bei dir nicht falsch. Wenn wir nicht mehr sicher sind, ob du uns fern bist, ob du existierst, ob du uns zu- oder abgewendet hast. Du haltest die Fragen und das Beten aus. Ich danke dir für das Vorbild von David. Das Vorbild von Jesus. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns immer wieder an den Punkt führst, wo wir in dieser Ehrlichkeit von dir die tiefe Beziehung suchen und den Weg mit dir suchen und finden, Jesus. Und Vater, ich bitte dich zum Schluss, dass du das Wunder in mir und jedem Einzelnen von uns immer wieder vollbringst. Das Wunder von dem Glauben auf Vorrat. Von dem Glauben, auch wenn wir mitten im dunklen Tal stecken. Im Wissen, du wirst eingreifen. Du wirst mit uns sein. Du wirst uns begleiten. wenn wir jetzt in die Passionszeit hineingehen, wo wir einfach ganz speziell an das denken, dann bitte ich dich, dass du uns zutiefst verwandelst, unsere Herzen, unser Sein, dass wir dich mehr und mehr kennen und dir ähnlicher werden. Und danke für den Psalm 13, wo so eine Fülle hat, wo so eine Kraft ausgeht von ihm. Und einfach allgemein das Wort, das unser Leben flüssen darf.